Ja, erinnert ihr euch noch an den Moment, in dem die Mauer in Berlin geöffnet wurde? Ich kann mich noch ganz genau an diese Stunde erinnern, wie das damals war. Sehr, sehr bewegender Moment. Bis dahin hatte ich überhaupt nie geglaubt, dass das möglich ist, dass ich das noch erleben würde. Lag außerhalb meines Vorstellungsvermögens. Ja, mit Mauern wollen wir uns heute Morgen beschäftigen und unseren biblischen Text dazu, der uns Schritte zeigt, wie man damit umgehen kann, finden wir im Alten Testament. Euch sagt vielleicht vermutlich der Name Josua etwas und die Stadt namens Jericho ebenfalls. Und in diese Situation steigen wir mal ein. Israel war ja auf einer Wüstenwanderung gewesen, die 40 Jahre dauerte, und dann schließlich sind sie über den Jordan unter dramatischen Umständen gezogen in das verheißene Land. Aber da gab es dann erstmal Mauern. Und mit diesen Mauern damals und auch mit den heutigen wollen wir uns beschäftigen. Also jedenfalls in der Stadt Jericho hatte man Angst vor den Israeliten und aus Angst sämtliche Tore verriegelt. Niemand kam mehr herein und heraus. So wie damals hier. Da sprach der Herr zu Josua: Ihr werdet sehen, ich gebe die Stadt, ihren König und seine Soldaten in eure Gewalt. 6 Tage lang sollt ihr jeden Tag einmal mit allen kampffähigen Männern um die Stadt ziehen und nehmt die Bundeslade mit. Lasst 7 Priester mit Widderhörnern in der Hand vor ihr hergehen. Am 7. Tag sollt ihr 7-mal um die Stadt ziehen, und die Priester sollen die Hörner blasen. Wenn der langgezogene Signalton des Widderhorns ertönt, so stimmt ein lautes Kriegsgeschrei an. Dann wird die Stadtmauer einstürzen und ihr könnt von allen Seiten nach Jericho eindringen. Josua, der Sohn von Nun, rief die Priester zusammen und wies sie an: Nehmt die Bundeslade des Herrn, 7 von euch sollen mit Widderhörnern vor ihr herziehen. Dem Herr befahl er: Macht euch bereit und geht um Jericho herum, einige Kämpfer als Vorhut, dahinter die Priester mit der Bundeslade und am Schluss alle übrigen Soldaten. Nachdem Josua seine Anweisungen gegeben hatte, stießen die Priester in die Hörner und alle brachen auf. An der Spitze des Zuges marschierte die ausgewählte Vorhut. Hinter ihr gingen die 7 Priester, die nun unablässig ihre Hörner bliesen, und die anderen Priester mit der Bundeslade. Den Schluss bildete das übrige Heer. Zuvor hatte Josua angeordnet: Macht keinen Lärm, verhaltet euch ganz still, bis ich euch befehle, ein lautes Kriegsgeschrei anzustimmen. Dann aber schreit, so laut ihr könnt. So zogen sie mit der Bundeslade einmal um Jericho herum und kehrten anschließend wieder in ihr Lager zurück, wo sie übernachteten. Früh am nächsten Morgen ließ Josua sie wieder aufbrechen. Die Priester trugen die Bundeslade, 7 von ihnen gingen vor der Bundeslade her und bliesen zusammen immerzu die Hörner. Eine Gruppe von Soldaten marschierte voraus, alle übrigen folgten. Wie am Vortag zogen die Israeliten einmal um Jericho herum und kehrten dann in ihr Lager zurück. Das taten sie 6 Tage lang. Am 7. Tag brachen sie bereits bei Sonnenaufgang auf und zogen wie zuvor um die Stadt herum. An diesem Tag jedoch 7-mal. Beim 7. Mal, als die Priester die Hörner bliesen, rief Josua seinen Männern zu: Schreit, so laut ihr könnt, der Herr gibt euch Jericho. Und die Priester bliesen ihre Hörner und die Soldaten stimmten das Kriegsgeschrei an. Da stürzte die Mauer von Jericho ein. Die Israeliten stürmten die Stadt von allen Seiten und eroberten sie. Für viele sicherlich eine bekannte Erzählung und ein bekannter Bericht aus dem Alten Testament. Josua war ja mit Mose als Diener zunächst unterwegs und dann wurde er berufen zum Nachfolger und Leiter des Volkes Israel. Da hatte das Volk also vor diesem Bollwerk einer riesigen Stadtmauer Jerichos gestanden. Das war nicht so eine dünne Ziegelwand, wie wir sie manchmal irgendwo haben und sehen, oder gar eine Gipskartonwand, gegen die man mal treten kann und schon stürzt sie ein, sondern das war eine Mauer aus sehr massiven Felsensteinen, unter Umständen sogar noch mit einem Graben drumherum. Und natürlich Soldaten oben auf der Krone der Mauer und die dort mit ihrem Kriegsgerät bereit standen, jeden Angriff abzuwehren. Und wenn die Israeliten sich dieser Mauer dann immer mehr genähert hätten, dann waren diese Soldaten sehr entschlossen, jeden Angriff wirklich zurückzuweisen. Und gegen dieses Bollwerk stand Gottes Versprechen: Ich habe Jericho, seinen König und dessen starke Krieger in deine Hand gegeben. Das hatte Josua als Weisung mit auf seinen Weg erhalten. Aber wie sollte das funktionieren? Eine solche Verheißung, und dann gucke ich mal hier auf meine Soldaten und denke, oh Mann, das kann ja nichts als Niederlage geben. Oh, ich glaube, wir drehen lieber um. Josua, oh Mann, ja, das war eine Situation, das war nicht unbedingt ermutigend für ihn, kann ich mir gut vorstellen. Eine Truppe von abgekämpften Soldaten, die alle mehrmals im Jahr zum Arzt müssen und warten auf verschiedene Operationen und Gelenke und Untersuchungen. Und oh Mann, mit dieser Truppe wollen wir Jericho und die Mauern einreißen. Himmel, was soll das geben? Ja, die waren müde und kaputt. Die hatten keine großartige militärische Ausbildung erlebt. Das waren eher nomadenhafte Krieger. Und das schien wirklich eine unlösbare Aufgabe zu sein. 40 Jahre gewandert durch den Jordan, das gelobte Land, und nun schon am Anfang gleich so viel Widerstand. Ich könnte mir in der Situation vorstellen, Gott sagt, Josua, ich möchte, dass ihr die Stadt Jericho erobert. Die Mauern sind zu stark, hat er geantwortet. Vielleicht nicht mit Worten, aber in seinen Gedanken. Wie soll das denn gehen? Und dann hatte Gott gesagt, umrunden 6-mal, am 7. Tag 7-mal. Merkwürdige Strategie, nicht? Irgendwie werde ich nicht schlau draus. Aber Josua sagt dann, ja, gut Gott, wenn du das so sagst, dann machen wir das. Und vielleicht hat er noch dabei gedacht, hoffentlich blamieren wir uns nicht. Und dann hat die erste Runde, der erste Tag, und die von oben haben gerufen, hallo, macht ihr einen Ausflug? Die haben gar nicht geantwortet und gar nicht reagiert. Und abends, am nächsten Morgen, zweiter Tag, zweite Runde. Wenn ihr ein Loch sucht in der Mauer, dann sucht mal weiter, aber ihr werdet keins finden. Und am dritten Tag hörten sie vielleicht, glaubt ihr etwa, die Mauer fällt durch euer Trampeln ein? Irgendwie war gut, dass Gott gesagt hatte, seid leise, schweigt. Sonst hätten die sich mit ihrem Pessimismus untereinander sicher angesteckt und hätten gedacht, wollen wir nach Hause gehen? Was bringt das hier, was wir hier machen? Oder so ähnlich. Am nächsten Tag haben sie vielleicht den Spott der Soldaten gehört. Weder wir noch die Mauer wird vor euch davonlaufen. Ja, ihr Lieben, so ging das. Ich fand, es war gut, dass Gott gesagt hat, unterwegs schweigt. nichts reden. Wir können so leicht Gottes Verheißungen und Gottes Gedanken und das alles zerreden und zerdiskutieren und in Frage stellen, und einer steckt mit seinem Zweifel und mit seinem Unglauben den Nächsten an. Manchmal ist es gut, einfach ohne Worte, Augen zu und durch. So nach dem Motto vielleicht. Und dann kam der siebte Tag und es passierte das, was Gott wirklich da verheißen hatte, das total Unwahrscheinliche. Plötzlich fangen die alle an zu schreien und die Blasen und einen Lärm wie verrückt. Und puff, das ganze Bollwerk fällt ineinander zusammen. Gott hat ihnen den Sieg geschenkt. Wirklich geschenkt. Nicht wir müssen die Sieger sein. Gott schenkt uns den Sieg. Er gibt ihn uns aus Gnade. Er schenkt ihn uns, damit sein Wille, damit sein Plan, damit sein Weg in Erfüllung gehen. Und wir sind oft eher die Hindernisse als die, die es gelingen lassen und fördern. Ja, mit ein bisschen Abstand auf diesen Bericht aus Jericho. Auch in unserem Leben tauchen ja Mauern auf. Und da sind Mauern. Vielleicht erscheinen sie uns auch unüberwindlich wie ein Bollwerk in Gestalt von Problemen, für die wir keine Lösung sehen und wo das irgendwie alles so verzwickt und schwierig ist, dass man gar nicht weiß, wie soll das hier weitergehen. Das kann mit Krankheiten zusammenhängen, das kann mit Streit zusammenhängen, und wenn es um einen Maschendrahtzaun geht, das kann um irgendwelche ganz verrückten, blöden Sachen gehen und Bagatellen manchmal, aber auch um wirklich handfeste Sachen. Habt ihr schon geerbt? Habt ihr noch Frieden? Oder ist das mit dem Frieden schon vorbei? Ich habe so viel Streit wegen Erbschaften erlebt. Da steht man manchmal fassungslos davor. Bollwerke. Vertragt ihr euch noch oder habt ihr schon geerbt? Nicht? Ja. Leid zum Beispiel gehört zu diesen Mauern. Ganz dicke, derbe Schwierigkeiten und Probleme, die irgendwo im Prinzip aussichtslos erscheinen. So wie das damals vor Jericho war. Warum stellt mich Gott denn vor so schwierige Aufgaben? Kann man sich manchmal fragen, warum ist das so schwierig, so kompliziert, so unlösbar? Ehrlich gesagt, eine Antwort weiß ich auch darauf nicht. Nicht ohne weiteres. Und wir können unsere Sorgen, Nöte, Probleme auch nicht kleinreden, das hilft uns auch nicht weiter. Aber vielleicht ist es wirklich auch so, dass in den aussichtslosesten Situationen unseres Lebens Gott zum Zuge kommen kann, weil er das, was wir nicht lösen können, das ist seine Sache. Und was wir tun können, das sollen wir auch tun. Aber da kommt er auch zum Zuge und ist in Schwachen mächtig, wie wir das ja aus der Bibel kennen. Im Übrigen, es gibt auch Mauern, die sinnvoll sind und die wir brauchen. Wir können nicht alles hier nun sofort platt machen wollen, sondern es gibt sinnvolle Mauern. Zum Beispiel jedes Haus steht auf Mauern und braucht Mauern und Fundamente. Und da ist das gut und richtig und dienlich. Wir hätten alle keine Wohnung, wenn wir nicht Mauern akzeptierten. Und es gibt auch innere, seelische Mauern, die nötig sind. Zum Beispiel, jedes Kind möchte nicht von jedem gleich angefasst und geküsst werden. Das da auch irgendwie. Und manche Leute wollen gleich so knuddeln und alles so. Ja, Vorsicht erstmal ein bisschen und mal ein bisschen gucken, wie das Kind reagiert. Und Senioren möchten auch nicht respektlos behandelt werden. Na, wie geht's uns denn heute? Halte ich für reichlich respektlos und für nicht angebracht. Wir müssen das richtige Maß zwischen Nähe und Distanz auch finden und suchen. Es gibt wirklich sinnvolle seelische Mauern. Und wo wir die seelischen Grenzen eines anderen überschreiten, da entsteht Streit. Und wo wir sie respektieren und beachten, da kann es auch Freude auslösen und ermöglichen. Ja, die Mauern, die uns selber betreffen. Ja, es hieß hier in unserem Text, niemand konnte hinein und niemand konnte heraus. Das Problem um Jericho ist, man kann sich ja auch fragen, warum sind da die nicht einfach daran vorbeigezogen? Warum wollten sie unbedingt dieses Bollwerk knacken? Wenn du dir mal die Landkarte anguckst, da wäre auch Platz gewesen, irgendwie die zu umgehen. Aber Gott hat gesagt, nee, Jericho muss fallen. Und die Mauern müssen fallen. Wenn wir jetzt manche Dinge einfach liegen lassen und denen ausweichen, dann werden sie uns, ich sag's mal so rum, einholen. Dann ziehen wir dran vorbei und plötzlich kommt die Gefahr hinter uns her. Dass manche Dinge müssen gelöst werden und manche Dinge müssen bewältigt werden, weil sie einen sonst immer wieder einholen und immer wieder neu beschäftigen und immer wieder das Leben schwer machen, uns in den Rücken fallen gewissermaßen. Und im Übrigen, manchmal braucht Gott auch Mauern, um uns zu stoppen einfach, wo er uns einfach ein Stoppschild in den Weg stellt, wo mal jemand Nein sagt oder wo Absagen oder Niederlagen, die uns treffen, auch heilsam sein können, dass Gottes Schutz darin auch zum Ausdruck kommen kann. Also wir müssen nicht blind gegen alles anrennen, sondern erkennen, wo stellt Gott uns eine Mauer hin und wo ist eine Mauer des Teufels quasi. Wo ist von dem Feind ein Hindernis aufgebaut oder es wird ein Angriff vorbereitet. Unsere inneren Mauern, ja, wir kennen das ja von uns selbst oder anderen oder unserer Umgebung. Da gibt es Mächte und Zwänge und Süchte, denen manche ausgeliefert sind. Und dass man vielleicht in seinem Wesen noch nicht in die Reife oder in die Heiligung hineingewachsen ist, die Gott will für uns. Und dass da immer wieder Reaktionen aufbrechen und dass irgendwelche jähzornigen Reaktionen da sind vielleicht oder bösartigen Gedanken oder Rachefantasien und ähnliches, wo man einfach so im Reflex reagiert und Dinge, die man gern ändern würde in Bezug auf Familie, auf Kinder, auf Arbeit, auf was auch immer wieder, wo vielleicht manch einem Jähzorn in die Glieder fährt, wo so ein Moment ist, wo man einfach unkontrolliert reagiert. Ich war auch so ein Typ, so in den jungen, heranwachsenden Jahren. Ah, ich kann mich erinnern an eine Situation, da hatte mein Bruder mich so geärgert irgendwie. Er konnte mich reizen durch manche Sachen, die mich, wie man so sagt, fuchsteufelswild gemacht haben. Dann saß er irgendwo in meiner Nähe und machte gar nicht viel. Er streckte nur den Arm aus und hielt seinen Finger vor meine Nase. Und wie eine lästige Fliege, weg. So irgendwie, ne? Und es ist mir nicht gelungen, das zu ignorieren. Irgendwann wäre sein Arm ja lahm geworden, ne? Aber ich habe dann auch ärgerlich reagiert und war wütend dann. Und ja, ist einfach, wo man noch nicht angemessen reif reagieren kann, ne? Einmal kann ich mich erinnern, ich wohnte ja auf dem Land damals, da habe ich nach dem erstbesten gegriffen, das da war. Und das war eine Mistgabel. Und die habe ich genommen und so hinter ihm hergeworfen. Da hätte nicht viel gefehlt, dann hätte die ihm im Rücken gesteckt oder irgendwie. War richtig gefährlich. Also wo im Jähzorn irgendwelche Dinge passieren können, ja, wenn die Hand ausrutscht irgendwie, ja, dann, das ist ja noch irgendwie so ein bisschen, naja, tolerabel auch nicht, aber irgendwie noch relativ harmlos gegen manches andere, nicht? Dass da so ein Frust ist. Oder manch einer schafft es nicht und empfindet es als innere Mauer, sich einfach zu ändern. Und manche sind sowas von hässlich, geizig, dass das auch schon irgendwie richtig übel ist. Es gelingt nicht, das zu überwinden und großzügig zu sein oder gastfreundlich oder was auch immer. Mauern von Zweifeln, von Ängsten. Ja, so vielerlei Gesichter haben diese Mauern. Und manche arrangieren sich damit und andere machen einen Bogen drum und wollen ausweichen. Aber wir sollen ja das neue Land einnehmen und das überwinden und damit umgehen lernen. Ja, kennen wir das, auch äußere Mauern. Das können bestimmte Personen sein, die einfach im Wege stehen oder wo man nicht mit klarkommt oder die immer wieder neu schwierig sind und die Geduld bis zum Äußersten herausfordern. Manche erleben, dass in ihren Familien Jesus abgelehnt wird und dass da einfach nur Spott übrig bleibt für dich. Ja, Mauern, festgefahrene Bereiche, weder vorwärts noch zurück, ein Kreisen in die Runde. Wie können wir damit umgehen? Wie kriegen wir das? Wie schaffen wir das? Wie reagieren wir da in solchen Situationen? Wenn wir einfach dagegen rennen, haben wir eine blutige Nase, nicht? Das hilft uns nicht weiter. Und hier bei Josua lernen wir, hören auf Gottes Verheißungen, auf Gottes Wort. Hören auf das, was er sagt. Da konnte niemand rein, niemand raus von Jericho. Und Gott sagte, jetzt gebe ich es in deine Hand. Und Gott braucht nicht die kriegerischen Fähigkeiten von Josua oder seiner Kriegsleute, nein. Gott hat nämlich Josua auf andere Weise auch schon vorbereitet. Ich habe uns gelesen den Text aus Josua Kapitel 6. Aber am Ende von Kapitel 5 steht etwas, das auch noch zu unserer Geschichte gehört. Als sie in die Nähe von Jericho kamen, sah Josua plötzlich einen Mann mit gezücktem Schwert. Josua ging auf ihn zu und rief, gehörst du zu uns oder unseren Feinden? Weder noch, antwortete der Fremde. Ich bin der Befehlshaber über Gottes Heer und jetzt bin ich hier zur Stelle. Da warf sich Josua ehrfürchtig vor ihm zu Boden und sagte, ich gehorche dir, Herr, was befiehlst du? Und er antwortete, zieh deine Schuhe aus, denn du stehst auf heiligem Boden. Ja, das kennen wir, nicht? Von dem brennenden Dornbusch bei Mose, aber hier ähnlich. Josua hörte, zieh die Schuhe aus, denn du stehst auf heiligem Boden. Und Josua gehorchte. Ja, wenn wir von heiligem Boden aus starten, dann kann Gott uns den Sieg schenken. Und er zog die Schuhe aus. Das ist ja doch ein Bild des Respektes, wo Josua ablegt alles mit dieser Geste. Seine Sünde, sein Stolz, denke ich, vielleicht Angst und Sorgen. Und es war eine Offenbarung, die ihn absolut sehr stark ermutigt hat. Es war der Moment, in dem Gott ihm zeigte, dass er selbst kämpfen werde und der Feldherr ist. Josua hat einen mächtigen Feind, aber einen noch viel mächtigeren Herrn und Feldherrn. Na klar, darum geht er auf die Knie. Wenn Gott da ist, dann ist der Größte mit ihm. Das war in diesem Augenblick für ihn klar geworden. Und hier wird verständlich, warum er dann später auch so handeln konnte, wie wir das vorhin gelesen haben. Wir haben heute die Fähigkeit und die Möglichkeit, einen Blick auf Jesus zu werfen. Und wenn wir das tun, dann wollen wir das in der Haltung tun, ziehe die Schuhe aus, denn auf dem Boden, wo du stehst, das ist heiliges Land. In dieser Demut, in dieser Haltung der Bereitschaft, auf Gott zu hören, da kann es uns gelingen. Ganz gewiss, dass da auch Mauern fallen können. Leider versuchen wir oft in unserem Glaubensleben, den großen Jesus, dem nichts unmöglich ist, auf unser Niveau runterzuholen. Und er soll dann die kleinen Sachen unseres Lebens regeln, nicht? Ja, macht er auch und kann er auch, klar. Aber eben die großen Mauern natürlich, die uns auch ein Problem bereiten. Ja, der Jesus, auf den wir blicken, das ist doch der Jesus, der das Herz des Geizkragens Zachäus knacken konnte, der Kranke geheilt hat, der den Tod besiegt hat. Dieser Jesus ist bei uns, der das alles wirklich vermag und der auch im Dunkeln für uns sorgt. Und ich frage mich vielleicht, wie soll ich das schaffen? Und dann hören wir hoffentlich im Ohr und im Herzen: Fürchte dich nicht, ich will für dich kämpfen. Sieh nicht auf die Mauern, sieh auf meinen Sohn Jesus. Glaube an ihn. Damals war die Bundeslade dabei, mit den Gesetzestafeln, den 10 Geboten, mit dem Goldkrug mit Manna und dem Stab Aarons, als Ausdruck der Gegenwart Gottes. Gott war mit ihnen und Jesus ist auch mit uns. Und dann marschierten sie um Jericho herum, so wie Gott ihnen das gesagt hatte. Keiner hat gemurrt. Die Soldaten und die Bewohner Jerichos sahen das vielleicht als Schauspiel an irgendwie und als ein frommes Getue oder wie auch immer. Israel machte nichts anderes als das, was Gott gesagt hatte. Und wir werden aufgerufen, in diesen Situationen, dass wir unsere Mauern von Jericho betend umkreisen, dass wir einfach dranbleiben und immer wieder dranbleiben. Und vielleicht erleben wir manche Gebetserhörung auch nicht, weil wir eine Runde zu früh aufgehört haben. Gott wollte schon 7-mal und am 7. Tag 7-mal, nicht? Ja, ich zähle auch zu denen, die zu früh aufgeben und die dann irgendwo ihren Verstand über den Glauben herrschen lassen und das, was vielleicht andere sagen, bedenken. Und mein Problem ist, ich kann immer jeden verstehen. Der sagt das und der sagt das und der Nächste sagt das. Ja, und jeden kann ich irgendwie verstehen. Und dann wird man irgendwie verunsichert, nicht? Manchmal ist es besser, alle schweigen und hören auf Gott und richten ihre Blicke auf Jesus. Wir haben vielleicht das Richtige manchmal getan, aber wir haben zu früh aufgehört. Und 7-mal dann, das ist doch die Zahl der Vollkommenheit. Ein Zeichen, wie Gott der Handelnde ist. Er wird es tun. Das Volk soll dann ein Kriegsgeschrei machen. Und sie schrien nicht: Jericho, wir kommen! Sondern dies Kriegsgeschrei war eher für den Herrn und für Josua, weil Gott es gesagt hatte. Darum haben sie es gemacht. Ja, man kann ja auch mal vor Angst schreien, ne? Geht ja auch, aber das war kein Angstgeschrei, das war mit Mut gefüllt und mit Jubel schon, obwohl sie den Sieg noch nicht gesehen hatten. Eine alte geistliche Weisheit sagt: Beginne Gott schon im Dunkeln zu loben für das Licht. Ja, da ist was dran, nicht? Bei uns ist die Reihenfolge meist anders. Ich bitte, ich warte und wenn Gott gehandelt hat, dann will ich auch loben. Ja, diese Reihenfolge, die ist ja grundsätzlich nicht falsch, aber dennoch, Gott zu loben, ja, das muss rechtzeitig geschehen. Glauben heißt doch, für Regen beten und dann einen Schirm mitnehmen. Obwohl die Sonne noch scheint. Das erinnert mich an Elia, der dort auf dem Berg war und sagt dann nach der großen Dürre: Ich sehe eine Wolke, eine kleine Wolke wie eines Mannes Hand. Und dann fing er an zu rennen wie ein Wahnsinniger damit er in sein Lager wieder kam. Um Regen beten und einen Schirm mitnehmen. Ja, Gott erhört Gebet. Gott, ich preise dich. Oh, wie oft hat Blumer das gesagt, beten hilft. Hat sie immer wieder gesagt, habe ich noch ganz lebendig im Ohr. Beten hilft. Und dann ein drittes fällt auf beim Beachten dieser Verhaltensweise des Josua. Er blieb gehorsam. In der ganzen Phase dieses Geschehens erfüllt er seinen Auftrag. Sie umkreisen die Stadt und alles das, was geschehen war und sollte und auch dann später geschah, sie haben Gottes Ziele durch Gehorsam erreicht. Ihr Lieben, daran tun wir gut, wenn wir dieses Prinzip beachten. Wir erreichen Gottes Ziele durch Gehorsam und nicht durch irgendwelche taktischen Schritte oder Überlegungen. Später dann, ein Kapitel später, Josua 7, da sehen wir, wenn sie nicht gehorsam waren, was dann passierte. Da ist eine Geschichte von einem Achan und er hatte Kriegsbeute genommen, obwohl das verboten war von Gott. Und prompt hat Israel eine Niederlage kassiert. Nämlich Gott sagte, sie haben meinen Bund übertreten, den ich ihnen gegeben habe. Gehorsam gegen Gott. Ja, gibt so viele Gesichtspunkte zu diesem Stichwort Gehorsam. Das ist erstaunlich. Aber Gottes Ziele werden nur auf Gottes Wegen erreicht. Und zu diesen Wegen gehören auch, wenn es sein muss, Opfer. Jesus und seine Jünger nach ihm haben alles gegeben, um ans Ziel zu kommen. Ihr Leben, ihre Familie, ihr Hab und Gut, egal was, sie waren bereit, alles einzusetzen. Wenn wir im Gehorsam vor Gott leben, ja, dann haben wir große Chancen, auch Gottes Ziele zu erreichen. Ganz klar. Hab von einem Mann gelesen, der zu seinen Lebzeiten schon geplant hatte, welche Inschrift auf seinem Grabstein stehen sollte. Hast du auch schon drüber nachgedacht? Auch schon eine Patientenverfügung gemacht und ein Testament und was alles so zu einer geordneten, finalen Abwicklung nötig ist. Wenn du die himmlische Wohnung beziehst, dann solltest du hier kein Chaos hinterlassen, sondern das alles vernünftig geregelt haben. Und da müssen wir vielleicht bei besonderer Gelegenheit noch mal ein bisschen ausführlicher drüber reden. Also jedenfalls wusste der schon, was auf seinem Grabstein stehen sollte. Und hatte das angeordnet. Da sollte nicht draufstehen, er war ein ganz netter oder so. Sondern es sollte draufstehen, ich habe gehorcht. Gut, wer vielleicht etwas ratlos als Fremder davor stand, wusste nicht gleich, was gemeint war. Vielleicht hat er gedacht, oh, der muss aber einen Besen als Frau gehabt haben. Oder irgendwie so, wem hat er denn gehorcht? Nein, ich habe gehorcht. Ein Horchen und Hören und Empfangen und Lauschen auf das, was Gott sagt. Das war gemeint. Und unser Leben und mein Leben soll auch ein Tun von dem sein, was ich gehört habe. Josua jedenfalls horchte und gehorchte. Manchmal wissen wir genau, was Gott will, aber mit dem Tun hapert es dann irgendwie. Ja, ach, es gibt schon so manchen Besuch, den ich machen wollte und den ich aufgeschoben habe und wo es dann irgendwie auch mal zu spät war und wo das nicht mehr geklappt hat, weil wir es aufgeschoben haben. Ja, wir leiden manchmal an der Aufschieberitis. Manchmal drücken wir uns um ein klärendes Wort oder die Verschiebung der Prioritäten schieben wir auch auf. Ja, manchen fällt es auch schwer, sehr schwer, Buße zu tun und Sünde zu bekennen und zu erkennen. Ja, und wir haben so viele Entschuldigungen. Aber es ändert alles nichts daran, Gottes Ziele werden nur auf Gottes Wegen erreicht. So ist das. Gott hat uns Versprechen gegeben, nämlich im Psalmen heißt es, Psalm 18, mit dir kann ich Kriegsvolk zerschlagen und mit meinem Gott über Mauern springen. Jawohl. Also halten wir fest, drei Schritte zum Überwinden von Mauern. Höre und glaube den Verheißungen Gottes. Umkreise betend dein Problem, dein Jerusalem. Und bleibe gehorsam dran. Das können wir hier lernen. Dafür ist dieses biblische Beispiel sehr hilfreich. Und wenn wir unsere Bibel lesen, dann stoßen wir immer wieder auf Menschen, die scheinbar vor unüberwindlichen Mauern standen. Josef, der im Gefängnis in Ägypten saß. Mose, der vor den Fluten des Roten Meeres stand und die mächtige Armee des ägyptischen Pharaos im Rücken hatte. David als junger Knabe vor dem blutrünstigen Riesen Goliath stand. Daniel wurde in die Löwengrube geworfen, seine Freunde in den glühenden Ofen. Paulus saß im Gefängnis, Lazarus war gar tot. Abraham war zu alt und die Mauern von Jericho waren für die Israeliten zu stark. Das war die Beschreibung der menschlichen Probleme. Und Gottes Lösungen für alle, die vor dieser Unmöglichkeit standen und vor dieser ausweglosen Situation, wenn man denkt, da geht gar nichts mehr, dann setzt Gott keinen Punkt, sondern ein Komma. Da hat er eine Lösung. Josef wurde der zweitmächtigste Mann in Ägypten. Vor Mose teilten sich die Fluten des Roten Meeres. David, der Hirtenjunge, besiegte Goliath und mit ihm die ganze Armee der Philister. Daniel kam aus der Löwengrube lebendig heraus und seine Freunde aus dem Feuerofen desgleichen. Paulus fielen die Ketten von den Händen und die Türen sprangen auf. Selbst Lazarus kam heraus aus seinem Grab. Abraham wurde Vater und die Mauern Jerichos fielen einfach in sich zusammen. Es wäre eine mühsame Arbeit gewesen, die Mauern per Hand abzutragen. Gott ließ sie einfach zusammenstürzen. Das Geheimnis von all diesen Menschen ist, sie glaubten Gott. Sie vertrauten darauf, dass Gott wirklich mit seinen Plänen zum Zuge kommt. Also, ich muss so zusammenfassen, Josua, der ist für mich irgendwie super schlau gewesen, dass er nicht seine eigenen Lösungen durchsetzen wollte, sondern dass er Gott vertraut hat. Und weil er nicht gegen die Mauern anrannte, sondern sein Vertrauen auf Gott setzte und diese scheinbar sinnlosen Mauerumrandungen machte, aus dem einfachen Grund, Gott hat's gesagt, mehr brauchen wir nicht. Gott hat einen Plan und wir wollen uns auch nicht im Moment und von künftigen Mauern einschüchtern lassen, sondern wir können alle genauso schlau sein wie Josua, nämlich Gott vertrauen. Denn Gott, heißt es in der Bibel, ist treu und war treu und wird immer treu sein, wie hoch und mächtig die Mauern auch sein mögen. Das gilt für jeden von uns und lasst uns das heute Morgen hier mitnehmen. Wäre doch schön, wenn wir doch genauso weise und klug und schlau sein könnten, so vertrauensvoll wie dieser Josua. Puh, ich weiß gar nicht, was dann hier passiert. Amen.